Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Testament. Verspätete Vorbereitungen zum Generationswechsel nach Lear. Ein Hörspiel nach der gleichnamigen Performance von Shishi Pop und ihren Vätern. König Lear, Theo Papatheodorou, Joachim Bark und Peter Halmburger. Lears Töchter, Ilja Papatheodorou, Sebastian Bark, Fanny Halmburger und Lisa Lukassen.
König Lear, Tragödie. Mein Vater ist alt und gebrechlich. Er verlässt kaum noch sein Haus. Aber wenn ich ehrlich bin, auch wenn er 20 Jahre jünger wäre, hätte ich ihn nicht hierher gebeten.
Mein Vater wird jetzt gleich den Raum betreten. Und ich möchte den kurzen Moment vorher nutzen, um euch beizubringen, wie man sich den Respekt meines Vaters sichert. Also, wenn man von meinem Vater respektiert werden will, dann hat man eine linke Gesinnung. Aber man vertritt sie niemals dogmatisch, nie verbissen. Man trinkt gerne Alkohol, auch schon mittags, besonders Bier und Rotwein. Aber man vermeidet prätentiöse Gespräche über Rebsorten und Anbaugebiete. Wenn man von ihm respektiert werden möchte, dann pflegt man eine gewisse intellektuelle Ambivalenz. Also wenn man auf der einen Seite zum Beispiel Bertolt Brecht kennt und schätzt, seine Widersprüchlichkeit, seinen Zynismus, dann liebt man auf der anderen Seite auch die Lyrik von Gottfried Benn. Und man empfindet und genießt diese intellektuelle Spannung, die zwischen diesen beiden Polen in den 60er Jahren angeblich noch existiert hat. Und man hat den richtigen Humor. Nämlich nicht so kompliziert, keine Selbstironie, sondern ruhig bisschen rüpelig und derb, so wie in der Muppet Show.
Mein Vater respektiert Menschen, die sich immer ihre Freiheit bewahren. Egal, ob sie in komplizierten Beziehungen oder schwierigen Situationen stecken. Leute ohne Schuldgefühle.
Wenn man sich den Respekt von meinem Vater sichern möchte, dann sollte man Bescheid wissen über die Dinge, die ihn auch interessieren. Also zum Beispiel Theater. Aber nicht irgendwas, sondern nur Giorgio Strehler, Peter Brook und Peter Stein. Naturwissenschaften, die Chaostheorie, die Relativitätstheorie, die Geschichte des antiken Griechenlands, Aristoteles, Sokrates, Pythagoras und die westdeutsche Linke seit den 60er Jahren. Dutschke, Wehner, Brandt, Fischer, Schily, Schröder. Als Mann sollte man nicht effeminiert oder gar schwul wirken. Als Frau sollte man nicht männlich oder auch nur ambivalent wirken, auch nicht spröde, schroff oder unsicher. Man sollte kosmopolitisch sein und gewandt im Umgang mit Menschen fremder Kulturen, speziell denen aus dem Mittelmeerraum, Franzosen, Italiener, Griechen natürlich, weniger Türken, Araber und Asiaten. Man sollte furchtlos sein in der Natur und beim Sport, nicht heulen, nicht emotional sein. Und man sollte Regeln missachten, so wie es Antigone getan hat.
Der König kommt.
Theo Papatheodorou, 70 Jahre alt, geboren in Griechenland. Ich habe zwei Töchter.
Joachim Bark, ich bin 69 Jahre alt und habe zwei Töchter und einen Sohn.
Peter Halmburger, 69. Ich habe 5 Kinder.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Dienstag, 9. August, erste Probenphase mit Vätern.
Also mein Vater wohnt gerade bei mir und es ist wirklich erschreckend, also wie das Bad und das Waschbecken nach einem Tag aussehen. Was passiert da? Ich komme abends nach Hause und da liegen Scherben im Waschbecken. Einfach so. Also ein kaputtes Glas und irgendwo liegen die Scherben eben noch rum, auf dem Boden auch. Und er ist ins Bett gegangen. Ich so, was ist das? Was ist das? Wie kommt es, dass ein erwachsener Mensch Scherben im Waschbecken liegen?
Die werden, meine Stiefmutter sagt, das Bad von meinem Vater geht gar nicht mehr. Ja. Und die Putzfrau muss eigentlich täglich kommen. Und sie wieder so, ich habe natürlich überhaupt kein Problem.
Ja, aber ich habe da echt so, ich will meinen Vater wirklich so, ja, mit der Nase rein.
Kannst du dich mal mit meiner Stiefmutter unterhalten?
Ich bin da eher wie dieser Saburo. Aber was ist das? Was liegt hier
rum? Räum das auf. Brauchst du eine Brille?
Mal,
brauchst du eine Lupe?
Guck mal, das ist scharf. Ich kann mich daran verletzen.
Ja, oder du denkst halt, mein Vater wird alt, ich räume die Scherben weg, der Arme.
Ja, das habe ich auch gemacht. Aber mein Impuls war, naja, halt beide Impulse.
Also, die stärkste Herausforderung sehe ich darin, dass ich wirklich glaube, dass wir die inszenieren müssen. Die sind ja in dieser Struktur, die wir uns hier ausgedacht haben, so eine Art weisungsgebunden. Also auch wenn wir versuchen, sie das möglichst wenig spüren zu lassen und ihnen alle erdenklichen Freiheiten zu geben, ist es schon klar, wir sind irgendwie die Bosse. Wir sind diejenigen, die am Ende entscheiden werden, was da passiert. Und wir unterschreiben das auch und das ist dann unseres.
Guten Abend. Vor uns liegt ein Drama über die Angst vor dem Ruhestand. Es geht um Erbe und familiären Verrat, um Alter und Verfall. Und wir wollen uns gar nicht lange aufhalten. Wir springen direkt in die erste Szene dieses Stücks. Der alte König Lear möchte abdanken. Er möchte sein Reich an seine drei Töchter abgeben. Und dazu hat er seinen gesamten Hofstaat um sich versammelt. Wir sind die Töchter und unsere Väter hier sind König Lear. Ihr fangt bitte an.
Derweil enthüllen wir den dunklen Plan. Die Karte dort. Wisst, dass wir unser Reich geteilt in drei. Es ist unser fester Schluss, von unserem Alter Sorg und Mühe zu schütteln, sie jüngerer Kraft vertrauend, während wir zum Grab entbürdet wanken.
Sagt mir, meine Töchter, da wir uns jetzt enttäuschen der Regierung, des Landbesitzes und der Staatsgeschäfte, welche von euch liebt uns nun wohl am meisten, dass wir die reichste Gabe spenden, wo Verdienst sie und Natur heißt? Goneril, du Erstgeborene, sprich zuerst.
Was passiert hier? Unser Vater möchte sein Erbe also noch zu Lebzeiten an uns weitergeben, aber nicht einfach so. Er inszeniert einen rhetorischen Wettstreit, bei dem wir Töchter um unser Erbteil buhlen sollen. Und wir nehmen diese Herausforderung jetzt an. Ich als Erstgeborene spreche zuerst. Mein Vater, mehr lieb ich euch, als Worte je umfassen, weit inniger als Licht und Luft und Freiheit, weit mehr als was für reich und selten gilt, wie Schmuck des Lebens, Wohlsein, Schönheit, Ehre, wie je ein Kind geliebt, ein Vater Liebe fand. Der Atem dünkt mich arm, die Sprache stumm. Weit mehr lieb ich euch noch als alles das. Und für diese schöne Aussage bekomme ich mein Drittel des Erbes.
Okay, ich bin die Zweitgeborene und werde jetzt natürlich versuchen, meine Schwester zu übertrumpfen. Ich sage:
Ich bin vom selben Stoff wie meine Schwester und schätze mich ihr gleich. Mein treues Herz fühlt, all mein Lieben hat sie euch genannt. Nur bleibt sie noch zurück, denn ich erkläre mich als die Feindin jeder anderen Lust, die in der Sinne reichstem Umkreis wohnt, und fühl in eurer teuren Hoheit Liebe mein einzig Glück.
Das sage ich und erhalte trotzdem nur das zweite Drittel, das mir ohnehin gesetzlich zusteht. Ich nehme das sportlich, aber ich stelle auch fest, die Latte hängt jetzt sehr hoch und wir sind alle gespannt, wie unsere jüngste Schwester Cordelia vorgehen wird, die auch die Lieblingstochter unseres Vaters ist.
Nun unsere Freude, du Jüngste, nicht Geringste. Was sagst du, dir zu gewinnen ein reicheres Drittel als die Schwestern? Sprich.
Nichts, gnädiger Herr.
Nichts?
Nichts.
Aus nichts kann nichts entstehen. Sprich noch einmal.
Ich Unglückselige, ich kann nicht mein Herz auf meine Lippen heben. Ich lieb eure Hoheit, wie's meiner Pflicht geziemt. Nicht mehr, nicht minder.
Das ist jetzt eine herbe Enttäuschung für den alten Vater.
Wart mal, da fehlt noch ein Satz. Hier. Sie war mein Liebling und ich hofft auf Trost von ihrer sanften Pflege. Fort mir aus den Augen.
Das war also der dunkle Plan unseres Vaters. Ich sollte ihn pflegen. Dieser Plan ist gründlich schiefgegangen. Ich habe mich dem Wettstreit entzogen, ich werde enterbt und verstoßen und bin erst mal draußen.
4. August, nach der ersten Lesung mit den Vätern.
Ich verstehe den Lear nicht, Ich verstehe die ganze erste Szene nicht. Wie kann einer so sein? Ja. Also, ich begreife das nicht. Ich würde erst einmal mich die Frage stellen und dann, dass ich auf so etwas reinfallen würde. Auf so offensichtliche, oberflächliche Geständnisse. Also, wer glaubt denn das alles? Ich erkenne nichts Wahres darin.
Aber womit kannst du dich nicht identifizieren?
Ja, ich kann mich nicht identifizieren mit irgendwelchen Schmeicheleien. Dass er sich so schmeicheln lässt.
Also er ist irgendwie doch bedürftig.
Ja.
Also meine These ist ja, er ist bedürftig, weil er auch so viel Macht abgeben muss.
Na genau.
Also das ist ein bisschen wie, ich weiß nicht, wenn Politiker abdanken, die brauchen trotzdem irgendwie noch ein Amt. Deswegen gibt es auch so viele Alterspräsidenten. Ich frage mich manchmal, was diese ganzen Leute da suchen, weil eigentlich ist ihre Zeit doch abgelaufen. Aber ich glaube schon, dass das so eine Art, also wenn du Macht verlierst irgendwo in der Struktur, dass du dann irgendwie das Bedürfnis hast, dass dir dann nochmal jemand sagt, dass du aber super bist und dass es gut war, was du gemacht hast oder dass man es in deinem Sinne weitermacht oder so. Oder dass
so eine Art Kompensation für die Machtabgabe.
Ja, genau, so sehe ich das.
Also ich kann das nicht nachvollziehen.
Ich glaube, Theo ist unsere Cordelia.
Okay, jetzt machen wir die Mittagspause. Wir können ja dann, jeder kann ja, es gibt ja kein Redeverbot.
Wir befinden uns jetzt schon mitten im ersten Akt unseres generationsübergreifenden Hörspiels Testament, frei nach Shakespeares König Lear. Und wir haben eben gehört, wie man so einen Generationswechsel organisieren kann, nämlich als Tauschgeschäft. Landbesitz gegen Liebesschwur plus Altenpflege. Und ohne zu viel zu verraten, kann man jetzt schon sagen, dass dieses Geschäft ungut endet. Es führt zu Hass, Folter, Ehebruch, Mord und Krieg. Wir wollen es anders angehen. Wir haben unsere Väter daher jetzt schon eingeladen zu uns Töchtern, wo sie in 10, 15 Jahren ohnehin aufschlagen werden, wenn sie dann schwach und starrsinnig geworden sind, um von uns respektiert und gepflegt zu werden. Und wir wollen jetzt alle Punkte ansprechen und klären, die uns später im Weg stehen könnten. Welche Punkte könnten das sein?
Okay, ich fange mal an. Peter, bei dir zu Hause gibt es diesen Originaldruck von Liechtenstein, den ich wirklich unbedingt erben möchte. Und ich weiß, meine Geschwister interessieren sich auch dafür. Ich wäre dir also sehr dankbar, wenn du diese Frage schon zu deinen Lebzeiten klären könntest.
Papa, ich würde gerne eine Sache ansprechen, über die wir so noch nie verhandelt haben. Und das ist dein expliziter Ekel vor körperlichen Details. Also wenn ich dich irgendwann pflegen soll, dann müssen wir daran.
Ganz was anderes. Ich bin jetzt 42 und werde wahrscheinlich keine Kinder mehr bekommen. Ist das ein Problem, wenn ich unserer prächtigen Sippe keine weiteren Enkel hinzufüge?
Bei uns in der Familie gibt es ja das griechische Erbe, das im Alltag in Deutschland mehr und mehr verloren geht. Die Sprache ist auch schon verschwunden. Wir sprechen da nie drüber und ich wollte mal fragen, Theo, wie traurig ist es eigentlich für dich?
Übrigens, ihr Väter könnt ruhig auch was sagen.
Ja, genau.
Ja, mich interessiert, ob ihr nach dem Prinzip der Gerechtigkeit erben wollt, also zu gleichen Teilen, oder wie ich es viel besser fände, nach dem Prinzip der Bedürftigkeit.
Ich habe ein gerechtes Bedürfnis nach dieser Kommode mit den geschnitzten Holzteufeln.
Ich wüsste gern, ob es irgendwelche Vorkehrungen gibt dafür, wer sich um meine Stiefmutter kümmern soll, wenn die mal pflegebedürftig wird.
Also, ich möchte nichts davon in der Öffentlichkeit besprechen.
Wie du willst, dass wir das alles wieder von der Liste streichen?
Zumindest das, was uns beide betrifft.
Wie haltet ihr es eigentlich mit dem Andenken, mit der Tradition? Gibt es für euch Werte, die ihr weiter pflegen wollt?
Da fällt mir ein, Theo, du hast neulich zu meiner 2-jährigen Tochter gesagt, und du wirst auch mal eine Kommunistin. Das hat mich interessiert, wie man so eine politische Gesinnung in so einem kleinen Kind anlegt. Vielleicht hast du da einen Erziehungstipp.
Also ich habe dazu gar nichts zu sagen.
Das ist ja irgendwie mal wieder typisch für dich. Ich dagegen habe noch eine ganz lange Liste. Also zum Beispiel, stört es dich, dass ich keinen akademischen Abschluss gemacht habe? Und für den Fall, dass du pflegebedürftig wirst, hast du da eigentlich vorgesorgt? Ist da genug Geld da?
Gut, wenn jetzt keine ganz dringenden Fragen mehr kommen, dann schlage ich vor, wir beschließen die Liste und fangen mit der Arbeit an. Also wer kann jetzt irgendwas klären?
Also gut, dann fange ich mal an. Als Architekt würde ich mal die Sache von der pragmatischen Seite angehen. Der König Lear hat bei seiner Vererberei einen groben Fehler gemacht und Ich denke, es gibt für das Problem, wie man Erbe und Liebe der Tochter, wie man das optimieren kann, dass es dafür vielleicht noch andere, bessere Lösungen gibt. Ich darf das mal kurz skizzieren. Da haben wir auf der senkrechten Achse die ganzen Ressourcen des Königs und der Tochter. Also einmal das Vermögen des Königs und zum anderen die Liebes- und Pflegereservare der Tochter. Und auf der horizontalen Achse, das ist die Zeitachse klein t. Und ich will es mal ganz persönlich machen. Ich bin jetzt 69 Jahre alt und ein Jahr gebe ich mir auf jeden Fall noch, dann bin ich 70, aber vielleicht wäre ich auch 80 oder 90. Also bei 100 höre ich jetzt auf jeden Fall auf. Und jetzt gibt es für unser Problem drei grundsätzliche Lösungsansätze. Einmal die Lear'sche Lösung. Das heißt, ich gebe alles, was ich habe, zu Lebzeiten ganz schnell ab. Und das erzeugt natürlich bei meiner Tochter Fanny einen ganz schnellen, starken Liebes- und Pflegeimpuls, der aber natürlich dann auch wieder ganz schnell in den Keller wandert. Zweitens, das nenne ich mal die schwäbische Lösung. Ich behalte alles, was ich habe, zu meinen Lebzeiten und gebe überhaupt nichts ab. Das heißt, die Kurve bleibt ganz oben und das erzeugt natürlich bei meiner Tochter auch keinerlei Liebes- und Pflegeimpuls zu Lebzeiten. Höchstens bei meinem Ableben gibt es einen kleinen Ausschlag. Ja, und am Ende bin ich tot und habe eigentlich von der Liebe und Pflege von meiner Tochter überhaupt nichts gehabt. Und die dritte Lösung, das, denke ich, ist der Königsweg. Also was will ich denn eigentlich? Ich will, dass bei meiner Tochter ein ganz starker Liebes- und Pflegeimpuls da ist, der ganz stark nach oben geht und auf dieser Höhe sich auch hält. Und was muss ich dazu tun? Wahrscheinlich ganz einfach. Ich vermache alles, was ich habe, mein ganzes Vermögen, aber auch die ganzen immateriellen Werte, also die Erinnerungsstücke, Traditionen, Werte, ja, selbst meine guten Ratschläge, die gebe ich scheibchenweise, kontinuierlich, langsam ab. Und das stimuliert natürlich permanent bei meiner Tochter Impulse und Emissionen an Liebe und Pflege. Das eigentliche Problem dabei, ich muss das Ableben von mir sehr genau einschätzen, damit nicht mein Vermögen schon zu Ende ist, bevor ich tot bin. Aber wenn mir das gelingt, dann ist es wie ein Märchen. Am Ende sind alle zufrieden und glücklich. Und wenn der Lear diesen Königsweg damals schon gekannt hätte, dann wäre ihm wahrlich viel erspart geblieben.
Gut, ich werde diesen Königsweg, den Peter hier skizziert hat, jetzt gleich mal auf meine Familie anwenden. Dieser gleichmäßige Abfluss aus dem Vermögensreservoir des Vaters zu Lebzeiten. An wie viele Parteien fließt er eigentlich und zu welchen Anteilen? Bei mir ist es so. Ich habe noch zwei Schwestern und die eine davon, die in Zürich, hat auch noch zwei Kinder, das heißt zwei Enkelkinder für meinen Vater. Ich selbst, und da kommen wir gleich auf einen Punkt, den Lisa auf die Liste gesetzt hat, ich bin ein Kind ohne Kinder. Trotzdem steht mir ein volles Drittel des Vermögens zu. Und das reicht mir nicht. Ich muss mehr fordern. Ich muss nämlich Ausgleich fordern für all die großelterliche Zuwendung, die ja jetzt schon Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr an mir vorbei nach Zürich abfließt und dort für immer bei den Enkeln versickert. Ich denke, hier und jetzt ist eine gute Gelegenheit, diesen Ausgleich zu organisieren.
Ich würde jetzt gern den Enkelfaktor einführen, mit dem man auf Euro und Cent ausrechnen kann, was da pro Enkel und Jahr so zusammenkommt an großelterlichen Zuwendungen. Um was handelt es sich bei euch denn genau? Du kannst mir das hier gleich in den Taschenrechner diktieren.
Gut, also meine Eltern fahren etwa zweimal im Monat für ein langes Wochenende zu den Enkeln nach Zürich.
Also 24 Einsätze pro Jahr. Multipliziert mit?
Und bleiben da ungefähr für 4 Tage.
4. Gut. Und was passiert da? Bitte nur die größeren Posten, die wirklich zu Buche schlagen.
Ja, diese Kinder sind noch sehr klein und müssen ständig gebadet werden. Jeden Tag. Ich glaube ungefähr 1 Stunde.
Hab ich.
Außerdem muss man ihnen unentwegt vorlesen. Nachmittags und besonders natürlich vom Schlafen gehen. Vielleicht 1,5 Stunden im Durchschnitt. Mhm. Und dann muss ich natürlich die ganze Reisezeit berechnen. Von Stuttgart nach Zürich und zurück 5 Stunden.
Ebenfalls mal 24. Jetzt bräuchte ich noch das Alter dieser Kinder.
5 und 2,5.
Macht 7,5 geleistete Enkeljahre. Und den Stundenlohn des Großvaters?
Ja, Papa, die Frage gebe ich an dich weiter.
Emeritierter Hochschullehrer mit unterbezahltem Lehrauftrag. 45 Euro.
Mal 45 ist gleich. Und da kommen wir auf die stattliche Summe von 121.500 Euro, die in den 7,5 geleisteten Enkeljahren angefallen ist. Das ist natürlich ein dynamischer Wert, der monatlich konstant anwächst.
Ja, diese Summe kann man stattlich finden oder nicht. Wichtig ist doch für uns alle, dass sie jetzt konkret vorliegt und wir endlich den Ausgleich organisieren können. Papa, wir können sehr gerne über Ratenzahlung sprechen.
29. September. Zweite Probenphase mit Vätern.
Also, da weigere ich mich, das in der Weise mitzumachen, weil das da gar nicht stimmt.
Oh je.
Nee, das ist so, weil ich möchte nicht Zwist in die Familie reintragen. Ja, tut mir leid.
Kann ich nur unterstützen, Jochen. Alles das, was du gesagt hast, kann ich nur unterschreiben.
Also nicht, weil das nach außen geht, sondern weil das etwas ist, was bei uns kein Thema ist.
Das ist doch gerade eine Auseinandersetzung darüber, was man hier verhandelt haben will. Also ich finde, dass es jetzt doch gerade darum geht, in diesen Tagen zu gucken, wo deine Grenzen sind.
Ja, genau. Das ist doch ganz gut, dass man da jetzt hingekommen ist.
Ja, und wohin sind wir gekommen? Wir sind zu dem, ja, zu der schwierigen Frage gekommen, ob ein Rollenspiel und Individualität mit Namen, ich bin Jochen Bart, ob das harmonisierbar ist, vermittelbar ist. Und ich denke, es ist vermittelbar. Denn im Publikum ist doch klar, dass Jochen Bark hier nicht als Jochen Bark sitzt, sondern als einer, der eine Rolle. Jochen Bark hat eine Rolle übernommen. Genau wie ich eine Rolle übernommen habe als Vater von Fanny, der ich bin. Aber es ist doch ganz klar, dass ich in diesem Augenblick, wo ich hier sitze, auch eine Rolle spiele und Position vertrete, die mir als Peter Hallenburger nicht direkt zugerechnet werden können. Aber weil ich hier als Peter Hallenburger sitze, kann ich diese bestimmte Position, die mir zugemessen wird, authentischer vertreten als eine Maske namens, ja, was weiß ich, Rolf Beusen.
Ist das wirklich so, Sebastian? Ist das deine Einstellung?
Was?
Also das, was der Peter jetzt hier ausgeführt hat, also das praktisch die Trennung der Rolle zu dem, was tatsächlich hinter der Rolle steht, ist das deine Position?
Ja.
Also, dass man praktisch was ganz anderes spielt, als das, was man tatsächlich ist?
Halt nicht.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Das ist ja nicht was ganz anderes.
Ich glaube, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, den Generationswechsel symbolisch mit euch zu besiegeln. Mit Gesang und Tanz. Das größte Problem dabei ist ja eigentlich nur, den richtigen Moment abzupassen. Meistens wird eine Rede gehalten. Unsere Ansprache stammt aus einem Song von Dolly Parton. Seid ihr bereit? Dann bitte.
My dear hardworking daddy works his life away for us. That's the way that daddy shows to us his love. And daddy's two hardworking hands, they're callous and they're sore. And daddy's working boots have walked a million miles or more. As long as I remember daddy working. Working on the job or either on the farm. Trying to provide for the family that he loves. And daddy's working boots have taken many steps for us. Daddy's working boots have served as his foundation. Just like him, they're tired and worn. For years they helped him stand. Daddy's working boots have filled their obligation. They've walked that rocky road with a mighty, mighty man. Daddy's working boots.
And off they go.
Praise the Lord.
Der Generationswechsel hat stattgefunden. Danke. Zweiter Akt. Wir erinnern uns. Cordelia, die Lieblingstochter, wurde verstoßen und ist jetzt weit, weit weg. Die Pflege unseres alten Vaters ruht jetzt auf den Schultern von meiner Schwester Regan und mir. Die Verabredung besagt, dass er monatlich abwechselnd bei einer von uns wohnt. Er ist zuerst zu mir gezogen, mit seinem Gefolge von 100 Rittern. Das hat gleich Probleme gegeben. Mein Vater hat mich furchtbar verflucht und ist im Zorn abgereist.
Ja, und jetzt ist er auf dem Weg zu mir. Zur Unzeit. Der Monat ist noch nicht um. Also reise ich ihm entgegen. Meine Schwester und ich sind uns einig. Wir wollen jetzt unseren Vater dazu bringen, sich an die Abmachungen zu halten.
Ich bitte, Vater, da ihr schwach seid, so scheint es auch. Wollt bis zum Ablauf eures Monats ihr zurückgehen, bei der Schwester wohnen. Dann, halb euren Zug entlassend, kommt zu mir.
Zurück zu ihr und 50 Mann entlassen? Nein, eher verschwör ich alles Dach. Und lieber setz ich mich aus der Tyrannei der Luft und will Kamerad mit Wolf und Eule werden, erdulden bittere Not.
Wie's euch beliebt.
Ich bitte dich, Tochter, mach mich nicht verrückt. Ich will dir nicht zu Last sein, Kind. Leb wohl. Wir wollen uns nicht mehr treffen, nicht mehr sehen. Ich kann bei Regan bleiben. Ich und die 100 Ritter.
Nicht so ganz. Was 50 Ritter? Ist's nicht genug? Wozu bedürft ihr mehr?
Was braucht ihr, Herr, noch andere Dienerschaft als meiner Schwester, Leute, oder meine?
Jawohl, Milord. Kommt ihr zu mir, so bitte ich euch, bringt mir nur 25. Denn nicht mehr kann ich beherbergen oder zugestehen.
Ich gab euch alles.
Und zur rechten Zeit.
Macht euch zu meinem Pflegern und Verwaltern. Nur diese Anzahl zum Gefolge mir behielt ich vor. Was, muss ich zu dir kommen mit 25 Riegen? Sagst du so?
Und sag es noch einmal, Milord, nicht mehr.
Garnerin, ich gehe mit dir. Dein 50 macht doch 2 × 25 und du bist zweifach ihre Liebe.
Hört mich, was braucht ihr 25? 10, ja 5. In einem Haus, wo euch 2-mal so viel zu Diensten stehen.
Was braucht ihr einen nur?
Ich habe drüber nachgedacht, was 100 Ritter heute sein könnten. Ich meine, keiner unserer Väter steht im Verdacht, mit 100 Kumpels oder 100 Arbeitskollegen bei uns einziehen zu wollen. Was könnten ihre 100 Ritter also sein? Ich glaube, 100 Ritter, das sind 100 Dinge. 100 Dinge, die der Vater zurücklassen muss, wenn er bei der Tochter einzieht. Das ist vielleicht schmerzlich, aber eben leider nötig. Im Fall von meinem Vater wäre das in etwa Folgendes. Eine sehr große Bibliothek mit circa 140 laufenden Regalmetern.
Spielesammlung im Hobbyraum.
Mehrere Kühlschränke voller Flaschen.
Nackt durchs Haus laufen und Trompete spielen.
Eine Schrankwand voll mit beinahe identischen Hemden in hellblau.
Hier liegt eine hermeneutische Verhunzung vor.
40 Korken.
Denn bei Shakespeare sind die 100 Ritter auf einer metaphorischen Ebene lesbar, die ihr mit diesen materiellen Beispielen von 100 Dingen, die euch nicht gefallen, schlichtweg zudeckt.
Dieses billige Nachkriegsessen.
Um was geht es hier eigentlich? König Lear hat einen massiven Statusverlust zu verkraften. Er hat viel aufgegeben, freiwillig.
Eine persönliche Sekretärin.
Er hat sich schwach gemacht vor seinen Töchtern und damit Größe gezeigt und Vertrauen.
Diese ewige Pfennigfuchserei.
Wie reagieren darauf die Töchter? Sie entblößen den Vater. Ritter für Ritter ziehen sie ihn aus, schamlos, bis er nackt auf die Heide rennen muss.
Jede Nacht durch die Wohnung tigern auf der Suche nach Milch.
Was bedeuten also 100 Ritter? 100 Ritter, das ist ein Mantel, der uns in unserem Selbstgefühl wärmt und unsere Würde bewahrt.
3 Fernseher.
Und diesen Mantel dürfen wir nicht verkürzen oder zerschneiden lassen.
Die frauenfeindlichen Sprüche auf meinen
Sicher.
Kosten?
Sicher. Mancher alte Mann wird irgendwann physisch und psychisch zum Kind. Schutzlos und abhängig.
Die Bescheidwisserei.
Aber nicht ohne Würde.
Eine gut bestückte Hausbar.
Wir, eure Väter, werden jetzt und solange wir noch können, auf diesen Mantel der Würde pochen.
Sportschau am Samstag.
Das gehört zum Generationenvertrag. Und den fordern wir ein.
Danach Krombacher Runde.
Ich finde gar nicht lustig, was hier passiert. Da werden unsere Altersschwächen und schlechte Gewohnheiten in aller Öffentlichkeit breitgetreten. Dabei war vorhin die Rede von Respekt und Würde. Keine Angst, Ilja. Ich bringe keine 100 Bücher, Möbel oder sonstige Gegenstände mit, sollte ich jetzt zu dir in die Wohnung einziehen müssen. Das wäre auch nicht das Schlimmste, denke ich. Viel schlimmer sind meine 100 Gebrechen, meine altersbedingten Unzulänglichkeiten
und die eine oder andere schlechte Gewohnheit von mir. Und die kommen auf jeden Fall mit. Und ich erwarte, dass du mir trotzdem auch in diesem Zustand mit Respekt begegnest. Ich meine jetzt nicht den Respekt, den manche Autoritäten verlangen, nur weil sie eine Krone oder weißes Haar auf dem Kopf tragen. So etwas hat bei mir immer nur Widerwillen und Widerstand geweckt. Doch Respekt im Sinne von Nachsicht, so wie das griechische Wort Sevasmos impliziert. Ja, Nachsicht für meine 100 Gebrechen, das erwarte ich von dir.
Es ist soweit. Der pflegebedürftige Vater steht vor der Tür der Tochter. Die Statistik sagt, dass im Alter von 80 Jahren jeder Dritte pflegebedürftig ist. Das bedeutet, einen der hier anwesenden Väter wird es treffen. Und das dazugehörige Kind dann natürlich auch. Und damit wir alle wissen, was da auf uns zukommt, habe ich mir eine Liste zusammengestellt. Und die beginnt mit: einmal in der Woche anrufen und erzählen, was alles gut läuft in deinem Leben. Immer die gleichen Anekdoten anhören und darüber lachen. Den Spargel lieber zu weich kochen. Das verpinkelte Klo heimlich putzen. Statt Vollkornbrot lieber Graubrot kaufen. Seine Hände eincremen und daraus eine Geste der liebevollen Zuwendung machen. Die zerdrückten Tabletten unter einen Joghurt mischen. Seine dritten Zähne putzen und in einem Zahnputzglas einweichen. Den Alkohol in der Garage verstecken. Teile des Essens pürieren und es anrichten, als sollte es so sein. Nach dem Essen einen Vorwand finden, warum er sich umziehen sollte und seine Kleidung waschen. Ihn im Rollstuhl auf den Balkon fahren. Dreimal täglich die Urinflasche leeren.
If I should stay, I would only be in your way. So I go, but I know I will think of you each step of the way. And I will always love you.
Ihn morgens von oben bis unten waschen und vom Kot befreien. Einmal in der Woche mit dem Lifter in die Badewanne legen und seine Haare waschen. Ihm einen Latz umlegen und mit dem Löffel füttern. Alle 2 Stunden umlagern, damit er keine Druckstellen bekommt. Ihm mit einer Spritze flüssige Nahrung einflößen und seinen Mund mit Citroglycerin auswischen.
And I will always love you.
Seinen Kopf halten und die Spuckschüssel, wenn er sich übergeben muss. Ihm vorlesen. Seinen wunden Po mit Heilerde einreiben und seine offenen Beine verbinden. PEG-Sonde setzen lassen und Beutel anhängen. Ihm den Schleim absaugen, damit er Luft bekommt.
And I will always love you.
Lächeln. Seine Hand halten und ruhig mit ihm sprechen, als könnte er dich verstehen.
18. Oktober in der Mittagspause.
Ich mal, beruhig dich mal.
Ich kann mich nicht beruhigen, Ilja. Das ist ein Unding. Ich will doch nicht so behandelt werden.
Da braucht es jetzt sehr viel Distanz. Da braucht es jetzt sehr viel Distanz, weil hier auch Sachen gesagt werden, um der Theatralität willen.
Erzähl mir doch nicht sowas. Das ist doch nicht gewollt hier. Also.
Jetzt lauf doch nicht weg mitten in. Guck mal. Das ist für mich auch respektlos. Guck mal, als würde ich Unsinn reden. Du erwartest eine Art von Respekt, die du selbst nicht aufbringst.
Das stimmt nicht.
Guck, du läufst auch weg mitten in meiner Rede. Machst du das oder machst du es nicht? Mitten in dem, was ich sagen will, läufst du auch weg, Theo.
Ja, ich meine, ich wollte das nur ganz gut sagen. Also ich hau hier jetzt ab. Dann ist die Sache für mich erledigt. Ich will so nicht behandelt werden. Das bedrückt mich. Vom Publikum, das mache ich nicht mit. Das ist gerade das, was ich mit Respekt. Selbst wenn ich Unsinn rede, was ich nicht glaube, ich habe ihn auch nicht wiederholt.
Es haben sich jetzt ja auch ganz viele Leute auf dich bezogen.
Ja, danke.
Wie danke?
Ah, lassen wir das.
Nee, halt.
Gehen wir hinein, es kommt ein Sturm.
Das Haus ist klein, es fasst den Alten nicht und sein Gefolg.
Es ist seine Schuld, er nahm sich selbst die Ruhe.
So denke ich auch.
Der König ist in Wut.
Wo geht er hin?
Er sucht ihn ja nicht hier zu bleiben.
Oh Gott, die Nacht bricht ein, der scharfe Wind weht schneidend, viele Meilen ringsumher ist kaum ein Busch.
Schließt eure Pforte her, die Nacht ist schlimm, kommt aus dem Sturm.
Sie gehen ab. Dritter Akt. Dann sind wir jetzt in der Sturmszene.
10. August, E-Mail an meine Tochter. Liebe Ilja, nun soll ich bei eurem neuen Projekt mitmachen. Und das, obwohl du meine kritische Distanz zu eurem Theater kennst. Was mich dabei am meisten stört, ist eure Neigung, Leib und Seele auf der Bühne zu entblößen. Dabei ist Nacktheit auf der Bühne kein Tabu für mich. In Dieter Dons Inszenierung von King Lear in München aus den 90er Jahren erschien der alte Rolf Boysen als Lear in der Sturmszene nackt auf der Bühne. Hier ist Nacktheit eine großartige Metapher zu Lears Situation. In eurer seelischen und körperlichen Nacktheit kann ich nichts Metaphorisches erkennen. Das ist Exhibitionismus, sonst nichts. So auch in diesem Projekt. Nur diesmal, so befürchte ich, werden wir Väter auf der Bühne entblößt. Deswegen, wenn du mich fragst, ob ich mitmache oder nicht, tut mir leid, Ilja, eher nicht.
Er reißt sich die Kleider ab.
Joachim Paul. 69 Jahre alt, 3 Kinder.
Ist das der nackte Bursch?
Die Gegend beugt Vorbild und Muster mir an Tollhausbettlern, die mit hohler Stimme in ihre nackten Taubenarme schlagen. Holzpflöcke, Nägel, Splitter, Rosmarin.
Peter Altenburger, ich habe 5 Kinder.
Doch wer ist mit ihm? Der Narr allein.
In solcher Nacht mich auszusperren, in solcher Nacht wie die, oh, auf dem Weg liegt Wahnsinn.
Und doch bist du mein Fleisch, mein Blut, mein Kind. Nein, eine Krankheit eher in meinem Fleisch, die mein Ich nennen muss.
Die Jungen steigen, wenn die Alten fallen.
Bist eine Beule, ein Pestauswuchs. Ein schwellender Karfunkel in meinem kranken Blut. Scham komme, wenn sie will.
Theodoros Papathiodorou, 70 Jahre alt.
Peter Hallenburger, 1942, geboren in Linde am Bodensee.
Ich schäme mich für euch, als Zuschauer und als Vater. Eure Bereitschaft zum totalen Exhibitionismus deutet eine Kultur der Provokation mit dem Körper, die mir den Kopf zumacht, statt mich auf neue Gedanken zu bringen. Wozu ist das gut? Wir verdecken doch den hässlichen oder alten oder kranken Körper aus Rücksichtnahme auf andere.
Gehen die Väter nackt?
Das ist erstmal ein Kulturgewinn.
So werden die Kinder blind. Kommen sie geldbepackt? Wie artig scheint das Kind.
Bei euch ist die zur Schaustellung der Leiber in fast allen Stücken Programm. Text hin,
gehen die Väter nackt?
Text hier.
So werden die Kinder blind.
Ich bin Joachim Bauer.
Die Jungen steigen, wenn die Alten fallen.
Peter Hallenburger, ich habe 2 Töchter, 3 Söhne und 2 Enkel.
Jetzt 69 Jahre alt.
Ich bin
bin Joachim Bark.
Vierter Akt. Wiedersehen mit Cordelia.
Das ist noch nicht das Ende. Der Vater überlebt den Sturm. Er wird gerettet. Doch sein Geist ist umnachtet. Wir finden ihn wieder in einem Feldlager am Rande des Schlachtfelds, auf dem sich das Schicksal seines Reiches entscheidet. Cordelia, die verstoßene Tochter, ist zurückgekehrt, um sich mit dem Vater zu versöhnen und ihm zu seinem Recht zu verhelfen. Und im Moment des Wiedersehens taucht der alte Mann für einen Moment aus seiner Umnachtung auf und erkennt sie wieder als sein geliebtes Kind. Da heißt es im Text: »Mich dünkt, ich kenn euch, kenn auch diesen Mann, doch zweifle ich noch, denn ich begreife es nicht, an welchem Ort ich bin. All mein Verstand entsinnt sich dieser Kleider nicht, ich weiß auch gar nicht, wo ich die Nacht war. Lacht mich nicht aus, doch denke ich, und das ist in der Übersetzung von Erich Fried so viel stärker, so wahr ich ein Mann bin. Das hier ist mein Kind Cordelia. Und sie, das bin ich auch. Ich bin's.«
»Cordelia, setz dich neben mich. Wir hören jetzt ein Lied von Mikis Theodorakis von 1969. Είμαστε δυο.«
Είμαστε δυο, είμαστε δυο. Τώρα σήμανε οχτώ. Σβήσε το φως, την παφρουδός. Το βράδυ θα έρθουνε ξανά.
Βάρανε δυο, βάρανε τρεις. Βάρανε χίλιες δεκατρεις. Πόνας εσύ, πόναω κι εγώ. Μα ποιος πονάει πιο πολύ? Θα έρθει ο καιρός να μας το πει.
Weißt du, was das heißt? Wir sind eins, wir sind zwei, wir sind tausende und drei. Das Lied hat Theodorakis während der Diktatur im Gefängnis geschrieben. Es handelt davon, dass die Geknechteten aufstehen werden und ihren Zorn gegen die Unterdrücker richten.
Είμαστε τρεις, είμαστε χιλιδεκατρεις, καβάλα πάνε στον καιρό, με τον καιρό, με τη βροχή, το αίμα πίζει στην πληγή και ο πόνος γίνεται καρφί. Όλοι τροτείς, είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χιλιδεκατρεις.
Also Sebastian, hört's genau hin, das ist ein Song von Peter Kraus, Wenn Teenager träumen.
Wenn Teenager träumen, es küsst sie ein Mann, das ist für sie schöner als der schönste Roman. Noch schöner als Kino und heiße Musik. Wenn Teenager träumen so gerne vom Glück, von roten Rosen, vom ersten Du, von zärtlichen Worten beim Rendezvous. Da, 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 da. Es scheint heute genauso wie früher zu sein, wenn Teenager träumen, große Damen zu sein. Von roten Rosen, vom ersten Du, von zärtlichen Worten beim Rendezvous. Da, 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 da. Es scheint heute genauso wie früher zu sein, wenn Teenager träumen, große Damen zu sein. Wenn Teenager träumen, große Damen zu sein.
Fanny, erinnerst du dich an den Song? Ich weiß nicht genau, der ist von Jim Croce, glaube ich, aber den Titel kenne ich nicht genau.
have had my share of broken dreams and more than a couple of falls. And in chasing what I thought were moonbeams, I have run into a couple of walls. But in looking back at the places I've been, the changes that I've left behind, I just look at myself to find. I've learned the hard way every time. Cause I've had my share of good intentions and I've made my share of mistakes. And I've learned at times it's best to bend, cause if you don't, well, those are the breaks. Should have listened to all the things I was told, but I was young and too proud at the time. Now I look at myself to find. Learn the hard way every time.
Sag mal, verstehst du eigentlich, wovon der singt?
Ja, so ungefähr schon.
Lieber Vater, in Shakespeares Drama sagt die Tochter Regan: Ich bitte, Vater, da ihr schwach seid, so scheint es auch. Auch du bist jetzt schwach, du bist alt, du bist kein Mann mehr, gegen den man kämpft. Ich gebe zu, ich habe den richtigen Zeitpunkt dafür verpasst. Damit aber nichts im Unklaren bleibt, was uns beide betrifft, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich verzeihe dir. Ich verzeihe dir, dass du immer lieber verreist warst als bei deinen Kindern. Ich verzeihe dir, dass du während meiner gesamten Schulzeit keinen einzigen Elternabend besucht hast, ebenso wenig wie du mir je beim Reiten zugesehen oder eins meiner Chor- und Orchesterkonzerte angehört hast. Ich verzeihe dir alle Entscheidungen, die du in irgendwelchen Aufsichtsräten im Interesse kurzfristigen Profits getroffen hast. Ich verzeihe dir, dass es unter den gut 3 Stunden Super-8-Filmmaterial weniger als 3 Minuten gibt, auf denen ich zu sehen bin. Ich verzeihe dir, dass deine Beschäftigung mit mir als Kind sich darauf beschränkt hat, während der Tagesschau mit 2 Steinen Mensch ärgere dich nicht mit mir zu spielen.
Ich verzeihe dir, dass du mir, als ich 17 war und meine erste Freundin hatte, gesagt hast, ich solle mich nicht so früh auf ein Mädchen festlegen, sondern lieber weitere Erfahrungen sammeln.
Also ich verzeihe dir, dass du trotz deiner schönen Magisterschrift nicht die akademische Laufbahn eingeschlagen hast, die wir Eltern auch so sehr gerufen haben.
Ich verzeihe dir, dass du nie auf den Tisch gehalten
hast. Ich verzeihe dir, dass du immer alles ausgesprochen hast. Ich verzeihe dir, dass du bei den Fußballspielen, immer wenn es am Spannendsten war, jedes Mal gefragt hast, Peter, was ist eigentlich abseits?
Die abfälligen Bemerkungen über Dicke am Strand.
Ich verzeihe dir, dass du
Ich verzeihe dir das alles, denn ich bin sicher, du hast alles so gut gemacht, wie du konntest. Im Gegenzug möchte ich dir versprechen, dich so zu lieben, wie es meiner Pflicht geziemt. Nicht mehr, nicht minder.
5. Akt. Trommeln und Fahnen.
Der Pappsarg kann von einer Person alleine ohne Vorkenntnisse aufgebaut werden. Werkzeug ist nicht erforderlich. Mhm. Eckhalter an die Innenseite legen und die Eckhalter an die Innenseite legen und die Außenseiten nach innen umklappen.
Okay, Eckhalter, ja.
Festdrücken. Hab ich.
Mhm. Gut. Peter, bist du soweit?
Ja.
Wie geht's dir jetzt da drin?
Gut. Es ist ein bisschen dunkel hier.
Was soll auf deinem Grabstein stehen?
Gut. Es ist ein bisschen dunkel hier. Er hat sich bemüht.
Gibt es noch irgendwas, was du noch nicht vollendet hast?
Gut, es ist ein bisschen dunkel hier. Er hat sich bemüht. Eine Veröffentlichung über die Entwicklung der Architektur nach dem Zweiten Weltkrieg anhand von Kreissparkassen.
Vater, sag mal, gibt es was in deinem Leben, was du so richtig bereust?
Gut. Es ist ein bisschen dunkel hier. Er hat sich bemüht, eine Veröffentlichung über die Entwicklung der Architektur nach dem Zweiten Weltkrieg anhand von Kreissparkassen, dass ich unseren Jakob in Chile nicht mehr besucht habe.
Papa, gab es in deinem Leben irgendeine Zeit, in der du gedacht hast, dass du auch schwul bist?
Gut, es ist ein bisschen dunkel hier. Er hat sich bemüht, eine Veröffentlichung über die Entwicklung der Architektur nach dem Zweiten Weltkrieg anhand von Kreissparkassen, dass ich unseren Jakob in Chile nicht mehr besucht habe. Mit 20, da hatte ich so eine Begegnung bei den Gebirgsjägern in Mittenwald.
Was waren deine letzten Worte?
Dulden muss der Mensch. Sein Scheiden aus der Welt wie seine Ankunft. Reif sein ist alles.
I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Lasst uns der trüben Zeit gehorchen, klagen.
Nicht was sich ziemt, nur was wir fühlen, sagen.
Ist dies das verheißene Ende?
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. 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 I love you.
Testament. Verspätete Vorbereitungen zum Generationswechsel nach Lear. Ein Hörspiel nach der gleichnamigen Performance von Shishi Pop und ihren Vätern. Es sprachen König Lear, Theo Papatheodoru, Joachim Bark und Peter Halmburger. Lears Töchter Ilja Papatheodoru, Sebastian Bark, Fanny Halmburger und Lisa Lukassen. Ton Andreas Narr und Max Knoth. Technik Hermann Leppich. Regieassistenz Susanne Franzmeier. Komposition Christopher Uhe und Max Knoth. Regie Shishi Pop. Produktion Deutschlandradio Kultur 2011.